Wenn man den durchschnittlichen Arbeitgeber in Deutschland fragen würde, was sind Eigenschaften, die bei einem Angestellten elementar wichtig sind, die notwendig sind, die man unbedingt braucht, dann wird er wahrscheinlich antworten, auf jeden Fall braucht er Zuverlässigkeit und Treue. Ein Mitarbeiter, der, wenn es mal schwierig wird, direkt den Kopf einzieht, der wird nicht gebraucht. Und wenn man diese Umfrage einem Ehepartner machen würde, dann würde der noch viel radikaler worten, auf jeden Fall ist es Treue. Wenn ein Partner nicht treu sein kann, dann werde ich mich nicht für ihn entscheiden. Und stellt euch vor, da ist ein Mann, der den Auftrag bekommt, eine Frau zu heiraten, von welcher er schon im Vorhinein weiß, dass diese ihm nicht treu sein wird. Er weiß, dass diese nicht nur einmal, sondern mehrere Male Ehebruch begehen wird. Dieser Mensch ist Hosea. Ich weiß nicht, wie viele von euch das Buch Hosea kennen. Es ist ein absolut faszinierendes Buch und ich empfehle es zu lesen. Es ist ein einzigartiges Buch in der Bibel. Für die, die noch nie von diesem Buch gehört haben, es ist ein Buch der sogenannten kleinen Propheten. Es befindet sich am Ende des Alten Testaments. Also die kleinen Propheten befinden sich am Ende und direkt vor Joel befindet sich das Buch Hosea. Hosea ist ein Prophet, der in einer sehr schwierigen Zeit lebt. Ein Prophet hatte damals von Gott den Auftrag bekommen, das von ihm gesprochene Wort als Botschaft direkt dem Volk weiterzugeben. Hosea muss in einer sehr schwierigen Zeit leben, wie gesagt. Doch um das zu verstehen, müssen wir erstmal uns klar machen, in was für eine Situation er überhaupt steckt. Gott ist derjenige, der mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen hat. Bereits in den 5 Büchern Mose wird beschrieben, wie Gott mit seinem Volk einen Bund macht. Es ist ein offizieller Akt, wo Gott seinen uneingeschränkten Segen verheißt, wenn seine Gebote eingehalten werden. Gott verspricht dem Volk, in einem Land zu leben, große Ernten zu haben, die dem Volk wirtschaftlichen Aufschwung bringen werden. Er verheißt alle möglichen Arten des Segens. Er verspricht es ihnen so gut wie möglich in diesem Land zu machen. Brechen sie aber seine Treue und wenden sie sich ab vor ihm, besonders zu anderen Göttern, so ist Fluch die Folge. Es wird sich dadurch verzeichnen, dass Gott seine segnende Hand über dem Volk wegnehmen wird und es ihrem Schicksal überlassen wird. Das Volk, das diese Bedingungen des Vertrags hört, antwortet in 2. Mose 19 einheitlich: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Also sie stimmen einheitlich zu: Ja Gott, wir haben dich gehört und wir sind bereit, deine Gebote einzuhalten, weil wir diesen Segen wollen. Und so beginnt die Zeit des Bundes zwischen Gott und dem Volk Israel. Gott wacht über dem Volk, er kämpft ihre Schlachten, er führt sie in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Das Volk setzt in diesem neuen Land einen König ein, Saul. Dieser König ist aber nicht ganz so, wie Gott sich das gewünscht hat. Er stellt sich über Gottes Anordnung. Und so sucht Gott selbst durch einen Propheten einen König nach seinem Herzen. Er heißt David und ist ein einfacher Schafhirte. Aber das Wichtige ist, er ist treu. Er ist treu in dem, was er tut. Er schon in seiner Teenagerzeit, sage ich mal, sieht man das. Er beschützt seine Schafe mit seinem Leben. Wenn ein Löwe kommt, so heißt es, dann hat er selbst gegen diesen Löwen gekämpft, um seine Schafe zu beschützen. Treue ist Gott ein wichtiges Element. Unter ihm genießt das Volk Israel eine Blütezeit. Es genießt Ansehen unter anderen Völkern und gewinnt sogar Land dazu. Und auch unter seinem Sohn Salomo, der Gott bis fast ans Ende dient, genießt das Volk Wohlstand und spürbaren Segen vom Herrn. Salomo ist ein Mann, der nichts anderes als Weisheit von Gott erbittet. Und Gott gibt ihm das in Übermaß. Aber weil er nur Weisheit von Gott erbittet, gibt Gott ihm auch viel Reichtum, Wohlstand und Segen dazu. Doch danach folgen schwere Zeiten für das Volk Israel. Grund dafür ist, dass Könige an die Macht kommen, die tun, was böse ist vor dem Herrn, wie es steht. Sie fragen nicht mehr nach Gottes Willen. Dies ist spürbar bemerkbar. So trennt sich der Norden des Reiches Israel vom Süden des Reiches. Das Südreich, wo der Tempel Gottes steht, da das Nordreich nicht will, dass ihr eigenes Volk immer ins Südreich geht, um dort im Tempel anzubeten, beschließen sie sich kurzerhand, zwei eigene Götzenbilder aufzubauen in zwei Städten. Sie bauen also kurzerhand zwei Kalbsbilder auf, ganz nach dem Motto, ist mir egal, wen wir anbieten, Hauptsache wir beten jemanden an. Wir lesen von vielen Missständen. Die führenden Männer Israels bereichern sich an den Armen, Gewaltverbrechen und so weiter. Und in diese Situation schreibt nun Hosea. Ich lese aus Hosea 14, das ganze Kapitel. Kehre um, o Israel, zu dem Herrn, deinem Gott, denn du bist zu Fall gekommen durch deine eigene Schuld. Nehmt die Worte mit euch und kehrt um zum Herrn. Sprecht, vergib alle unsere Schuld, nimm es gut auf, dass wir das Opfer unserer Lippen bringen, dass wir dir schuldig sind. Assyrien wird uns nicht retten. Wir wollen nicht mehr auf Rossen reiten und das Werk unserer Hände nicht mehr unseren Göttern nennen. Denn bei dir findet der Verwaiste Barmherzigkeit. Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. Gerne will ich sie lieben, denn mein Zorn hat sich von ihnen abgewandt. Ich will für Israel sein wie der Tau. Es soll blühen wie eine Lilie und Wurzeln schlagen wie der Libanon. Seine Schößlinge sollen sich ausbreiten. Er soll so schön werden wie ein Ölbaum und so guten Geruch geben wie der Libanon. Die unter dem Schatten wohnen, sollen wiederum Getreide hervorbringen und blühen wie der Weinstock und so berühmt werden wie der Wein vom Libanon. Ephraim wird sagen, was soll ich künftig noch mit Götzen zu schaffen haben? Ich habe ihn erhört und auf ihn geblickt. Ich bin wie eine grünende Zypresse. Es soll sich zeigen, dass die Frucht von mir kommt. Wer ist so weise, dass er das einsehe? Und wer ist so klug, dass er das verstehe? Denn die Wege des Herrn sind richtig und die Gerechten wandeln darauf. Aber der Übertreter kommt zu Fall. Diesen Text, den finden wir am Ende des Buches Hosea. Es ist ein sehr radikales Buch. Hosea wird von Gott dazu aufgefordert, eine Frau zu heiraten, die untreu ist und den Bund der Ehe ständig bricht. Wir lesen das in Hosea 1. Hosea folgt diesem Befehl und heiratet Gomer und zeugt drei Kinder mit ihr. Ob sie schon vorher ehebrecherische Züge hatte, lässt sich nicht ganz erschließen. Fakt ist jedoch, sie geht ihm fremd und verfällt der Hurerei. Hosea kriegt aber den Befehl, ihr nachzugehen. Hosea kriegt nicht den Befehl, diese Ehe auseinanderreißen zu lassen, sondern ihr immer wieder nachzugehen und sie zurückzugewinnen. Die Begründung dafür, warum er das machen muss, finden wir in 1 Vers 2. Ich lese das vor. Da steht, denn das Land ist dem Herrn untreu geworden und hat sich der Hurerei hingegeben. Hosea kriegt diesen Auftrag, weil Gott an seinem Leben ein Beispiel machen will. So wie Gomer, die immer wieder die Ehe zu Hosea bricht, ihren Mann behandelt, so fühlt sich Gott, dessen Volk der Hurerei verfallen ist und anderen Göttern nachläuft. Dass Gott das wirklich von dem Propheten verlangt, zeigt seinen Zorn und seinen starken Wunsch der Umkehr des Volkes Israel. Doch fangen wir mit unserem heutigen Predigttext an. Kehre um. Der Predigttext beginnt direkt mit zwei Aufforderungen. Kehre um, o Israel, zu dem Herrn, deinem Gott, denn du bist zu Fall gekommen durch deine eigene Schuld. Nehmt diese Worte mit euch und kehrt um zum Herrn. Wir wissen aus dem Kontext, dass große Nöte und Verderben auf die Menschen Israels zukommen werden. Dies ist das Resultat ihrer Sünde. Sie besteht aus einer generellen Untreue der Menschen gegenüber seinen Geboten und des Bundes, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Es ist ein Bruch der Bundestreue. Sie haben sich von dem rechten Pfad Gottes abgewandt. Das Resultat davon ist ständige Sünde, die überall im Land sichtbar ist. Die Sünde hier ist offensichtlich und das Volk braucht Rettung. Hierbei ist Rettung eine allmächtige Handlung, die nur von Gott kommen kann. Es führt kein Weg dran vorbei. Erst eine Umkehr kann eine Vergebung zur Folge haben. Vergebung wiederum ist eine Zuwendung Gottes und die Wiederherstellung des Segens, der bereits verheißen ist von Gott. Es folgt hier gewissermaßen nach einem Muster, das immer in Kraft tritt, wenn das Volk Israel sündigt. Wir lesen das im Alten Testament ständig, im Buch Richter. Das Volk Israel sündigt, wendet sich anderen Göttern zu und ignoriert den wahren Gott, verleugnet ihn sogar. Und dann ist eine Umkehr zu Gott immer wieder nötig, um den Segen wiederherzustellen. Doch was bedeutet hier echte Umkehr? Was meint Gott, wenn er sagt, kehrt um zu mir? Umkehr bedeutet hier nicht nur das Einschränken der Sünden. Es reicht nicht, dass das Volk sagt, okay Gott, du hattest recht, wir werden nicht mehr den Götzen dienen. Das reicht uns, wir lassen das jetzt. Nein, das reicht noch nicht für Gott. Wenn Gott von Umkehr redet, dann redet er von einer 180-Grad-Wende. Dass du deinen Weg, den du gehst, dass du dich umdrehst und genau in die andere Richtung gehst. Eine komplette Abwendung aller Sünden, schlechten Sitten und Bräuche und eine Hinwendung zu dem einzig wahren Gott und seinen Geboten. Denn letztendlich sind die Probleme, die das Volk Israel hat, keine Ausrutscher. Es sind keine Sünden, die aus einer einzigen Fehlentscheidung zustande kommen. Sünden, wo man Gott um Vergebung bittet und alles ist gut. Ich meine, ihr kennt das vielleicht, wenn man einmal völlig falsch reagiert hat, vielleicht beim Ehepartner oder bei der Freundin oder bei einem Freund. Und man geht anschließend hin, weil man sich schuldig fühlt, sagt, hey, das war falsch von mir, tut mir leid und alles ist wieder gut. Ne? Solche Art von Sünde ist hier nicht gemeint. Denn das Volk Israel hat hier ein Herzensproblem. Es ist ein Problem der inneren Einstellung. Es hat in ihrem Herzen, in ihrem ganzen Sein Gott abgelehnt und ignoriert. Sie haben das, was rechtlich laut dem Bund Gott gebührt, an Götzen, Macht und Geld verschenkt. Sie glauben nicht mehr, dass Gott ihnen im Leben wirklich weiterhelfen kann. Sie schauen sich die umliegenden Völker an und sehen, dass sie es auch irgendwie alleine schaffen, ein ziemlich gutes Leben zu führen. Außerdem merken sie, dass sie sich selbst ziemlich gut absichern können. Wenn es Probleme mit den Assyrern gibt, dann fragen wir einfach die Ägypter um Rat oder um Hilfe. Und wenn es Probleme mit den Ägyptern gibt, dann rufen wir die Assyrer aus dem Norden, so denken sie sich. Wir brauchen Gott nicht. Wir sind ziemlich abgesichert. Und doch heute, frage ich euch, frage ich mich, stehen wir vor denselben Versuchungen. Wir leben auch in einem Land, in dem Milch und Honig fließt irgendwo. Ich meine, wenn wir uns umschauen, unsere Klassenkameraden, unsere Arbeitskollegen, die leben doch gut, oder? Und die schaffen es auch ganz gut, ohne Gott zu leben. Wieso sollten wir mit Gott leben, wenn es andere auch ohne ihn schaffen? Man hat für alle möglichen Risiken Versicherungen. Bei Schwierigkeiten hat man genug Geld, um sich da selbst rauszuhelfen. Und so beginnt man, Gott in bestimmten Lebensbereichen rauszudrängen, bestimmten Lebensbereichen nicht genug Platz zu machen. Und das genau ist ein Herzensproblem. Wenn man Gott hinausdrängt, und aus solchen Herzensproblemen entstehen erst diese Handlungen. Und aus diesem Herzensproblem entstehen auch die Missstände, die hier vom Volk Israel beschrieben werden. Missstände, die durch ein einfaches, es tut mir leid, wie gesagt, nicht gut zu machen sind. Es bedarf einer echten Umkehr. Und so lesen wir in Vers 2 und 3, vergiss all unsere Schuld, nimm es gut auf, dass wir das Opfer unserer Lippen bringen, dass wir dir schuldig sind. Sprecht, Assyrien wird uns nicht retten, wir wollen nicht mehr auf Rossen reiten und das Werk unserer Hände nicht mehr unsere Götter nennen, denn bei dir findet der Verwaiste Barmherzigkeit. Der Prophet Hosea zeigt uns hier, wie eine echte Buße Israels aussehen sollte. Sie bekennen sich hier zu ihrer Sünde und wollen einen Neuanfang. Vergib uns all unsere Schuld. Sie bekennen sich hier zu ihrer Schuld und sie bekennen, dass sie vollkommen abhängig von Gott sind. Auch sehen sie ein, dass es eben nicht die Nachbarländer sind, die ihnen helfen, sondern der lebendige Gott, mit dem sie einen Bund haben. Gott will, dass man sich nur auf ihn verlässt. Und so sehen wir, auf echte Umkehr reagiert Gott. Wenn man das Buch Hosea liest, so sieht man in Kapitel 6 auch schon eine Umkehr des Volkes. Aber Gott reagiert anders darauf als hier. In Kapitel 6 ist es eine halbherzige Umkehr. Sie wollen die Umkehr nur, damit die Schmerzen quasi aufhören, damit wieder Segen im Land eintritt. Hier haben wir eine echte Umkehr und auf diese echte Umkehr und auf diese 180-Grad-Wendung reagiert Gott. Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen, sagt er. Wir finden hier nicht eine beschränkte Wunschform. Ich würde ja gerne ihre Abtrünnigkeit heilen, aber es ist zu schlimm. Nein, es ist ein konkretes, ein entschlossenes und ein großzügiges Ausschütten von Gottes Gnade. Das Erste, was Gottes Handlung hierbei ist, ist die Heilung von der Abtrünnigkeit. Abtrünnigkeit ist genau das Gegenteil von Umkehr. Es ist genau der Stachel im Fuß, der zuerst gezogen werden muss. Israel muss als ganzes Volk wieder auf den richtigen Weg gebracht werden. Es wird aber nicht mit viel Schmerzen verbunden sein, wie zum Beispiel bei mir früher mit einer Zahnspange, man wieder etwas gerade biegen will, sondern Vergebung ist hier ein Geschenk. Es kommt zu den Menschen, die es nicht verdient haben. Es ist eine Antwort auf echte Buße. Und Gottes Reaktion ist hier. Anschließend folgen hier ganz viele Vergleiche, die zeigen sollen, wie gerne Gott ihnen den Segen wieder schenken will. Wie gerne er diesen Segen wieder geben will. Und hier zeigt sich Gott das wahre Gesicht Gottes. Da die Bäume hier zum Vergleich gezogen werden, die allesamt Bäume sind, die die ganze Zeit über blühen, kann man davon ausgehen, dass damit der permanente Segen Gottes gezeigt werden will. Er soll das ganze Jahr über anhalten und er soll nicht aufhören. Gott will einen Segen schenken, der nicht aufhört. Wer ist so weise, dass er das einsehe und so klug, dass er das verstehe? Denn die Wege des Herrn sind richtig und die Gerechten wandeln darauf, aber die Übertreter kommen auf ihn zu Fall. Wie schon erwähnt, beginnt das Buch Hosea mit zwei Menschen, die den Bund der Ehe eingehen. Und er endet mit zwei Menschen, die auf verschiedenen Wegen gehen. Einmal den Weg des Herrn von dem Menschen, der umgekehrt ist. Und einmal den Weg der Übertretung. Letztendlich geht es ja auch um Weisheit, es zu verstehen, dass die Wege des Herrn, also das, was Gott für dein Leben will, richtig ist. Diese Wege sind die, die hier beschrieben werden. Und nachdem ich mich jetzt im Rahmen des Studiums 5 Monate mit diesem Buch Hosea auseinandergesetzt habe, merke ich, wie dieses eine Wort hier das Schlagwort des ganzen Buches und auch dieses Textes ist. Das Wort heißt Chesed. Es ist ein hebräisches Wort und heißt übersetzt Bundestreue oder liebende Treue. Es ist die Treue, die ich in 2 Monaten Talita zum Beispiel versprechen werde. Eine Treue, die in guten wie in schlechten Zeiten in Kraft tritt, weil man sich selbst dazu verpflichtet hat. Es ist eine Treue, die man nur seinem Partner gegenüber macht. Diese Treue ist der sich Diese Treue ist es, der sich Gott verpflichtet hat, dem Volk Israel gegenüber. Sie übersteigt den Verstand und ist selbst dann treu, wenn der Bundespartner Israel sich anderen Göttern hingibt und sich abwendet von Gott. Es ist eine Treue, die niemals aufhört, die liebt, die nachgeht und die das Herz zurückgewinnen will. Wenn du dich fragst, warum Gott dich einfach nicht loslässt und dir, obwohl du dich komplett von ihm abgewandt hast, nachgeht, wenn du alles hast, um von Gott wegzukommen und du aber immer wieder zu ihm zurückgezogen wurdest, dann ist es, weil Gott Chesed ist, weil er diese Bundestreue ist und weil er diese liebende, ausdauernde Treue hat. Ich kann dir heute am Beispiel von Hosea sagen, dass Gott dir nachgehen wird, egal wohin du gehen wirst. Er wird sich von dir, sich nicht davon abbringen lassen und tun, was notwendig ist, um dich zur Umkehr zu bringen, zu einer Wendung zu führen und dann in aller Freude dich von deiner Abtrünnigkeit zu heilen. Diese liebende Treue ist eine Eigenschaft Gottes. Sie findet ihren Höhepunkt in der Sendung seines Sohnes, Jesus Christus. Wir kennen alle oder viele den Vers in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, so viel liebende Treue, so viel Chesed hatte er, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Was bedeutet das? Gott hat sich vor langer Zeit dazu verpflichtet, mit seinem Volk einen Bund einzugehen. Und wir haben heute gehört, was für eine Treue er sich auf diesen Bund stützt. Eine Treue, die in guten wie in schweren Zeiten dem Volk Israel nachgeht. Man denkt sich vielleicht, Gott, wieso steigst du nicht aus diesem Bund aus? Wieso hältst du das durch? Es hat doch für dich keinerlei Vorteile. Aber Gott geht noch weiter. In diesem Vers hier, Johannes 3, Vers 16, schließt Gott mit uns einen neuen Bund. Der Bundespartner sind wir alle. Er verpflichtet sich dazu, uns von aller Schuld, die wir gemacht haben, zu befreien. Sündlos zu sein mit einer himmlischen Zukunft. Die Bedingung: Du musst glauben. Er will dein Herr sein. Er will, genau wie für das Volk Israel, auch für dich derjenige sein, der dir hilft. Er will für dich derjenige sein, der dein Gott ist. Der dich rettet. So ist alles, was dir jetzt noch hilft oder fehlt, eine richtige Umkehr zu Gott. Und ich frage dich, hast du in deinem Leben etwas, was du umkehren musst? Hast du etwas, womit du Gott ganz klar die Treue brichst? Wenn du es wirklich etwas ist, was dich abhält von einer Beziehung zu Gott, dann kehre heute um. Schieb es nicht länger vor dir her. Diese Verse hier, diese Vergebung, die wir in diesem Kapitel Hosea 14 finden, ist eine Wunschform. Der Prophet Hosea zeigt uns, wie eine wirkliche Umkehr aussehen sollte des Volkes Israels. Aber Fakt ist, sie haben es nicht getan. Gott wünscht sich das so sehr, aber sie haben es nicht getan. Und so bleibt der Segen, den er dem Volk Israel geben will, der bleibt ihnen erspart. Und wir lesen in den kommenden Kapiteln, oder eher gesagt, die Geschichte zeigt uns, dass sie anschließend von diesen Nachbarländern, auf denen sie sich gestützt haben, überrannt wurden. Gott ist treue und ich könnte es nicht besser ausdrücken, wie mit diesem Kinderlied hier. SOS, Gott will dich retten. Gott will retten. SOS, hör aufs Wort, hör aufs Wort. SOS, Gott will retten. SOS, lauf nicht fort. Gott hat dich nicht aufgegeben. Er liebt dich so sehr, dass er seinen eigenen Sohn für dich hingegeben hat, und in liebender Treue einen neuen Bund eingegangen ist. Diesen Bund bietet er dir heute an. Er bittet dir eine richtige Erneuerung an. Was sagst du dazu? Ist die Frage. Lass mich noch kurz beten. Ihr könnt aufstehen. Vater, ich bin dir so dankbar dafür, dass du uns das Buch Hosea geschenkt hast. Und ich bin dir so dankbar dafür, dass wir dadurch erkennen können, dass du liebende Treue bist. Dass du uns nachgehst, egal wohin wir gehen, weil du dich dazu verpflichtet hast, uns zu lieben. Weil du treu bist, Vater. Und dafür danke ich dir. Ich bitte dich darum, dass, wenn wir dir die Treue gebrochen haben, dass du uns das ganz klar aufzeigst und dass heute ein Tag der Umkehr wird. Ein Tag, wo wir uns eine 180-Grad-Wende vornehmen und zurückkehren zu dir. Danke dir dafür, Herr, dass du uns versprochen hast, uns zu segnen. Danke dir dafür, dass du Chesed bist, dass du liebende Treue bist. Amen.